schon so ein bisschen der große Elefant im Raum, oder? Schon das Wort ist so riesig. Wie geht es dir, wenn du dieses Wort hörst oder liest? Hast du ein flaues Gefühl im Bauch? Oder vielleicht sogar Schuldgefühle? Weil das doch etwas ist, das man eigentlich machen müsste, aber halt nicht so richtig machen möchte. Oder auch nicht recht weiß, wo anfangen, wie anpacken. Ich hoffe, ich kann dir heute diese negativen Verknüpfungen mit dem Wort Evangelisation nehmen. Das wäre so mein großer Wunsch, mein Ziel. Denn ich möchte aufzeigen, dass es bei Evangelisation nicht einfach um eine unliebsame Pflicht geht, sondern eigentlich um eine Freude, der wir uns selbst berauben, wenn wir da so gar nichts unternehmen in die Richtung. Du darfst mir dann am Schluss aber gerne sagen, ob mir so mein Ziel gelungen ist oder ob ich da total gescheitert bin, so ein bisschen das Pflichtgefühl zu nehmen und eher die Freude ins Herz zu legen. So, ich habe meine Predigt überschrieben mit Evangelisation von der Pflicht zur Freude. Und damit wir wirklich von der Pflicht zur Freude kommen, müssen wir so ein bisschen einen Bogen spannen. Und ein Bogen hat einen Anfang und unser Bogen, den wir spannen, der fängt bei der Sehnsucht an. Da möchte ich so ein bisschen ansetzen mit uns. Genau, manchmal, schau mal, was ich hier habe. Manchmal hat man einfach ganz fest Durst. Kennt ihr das? Jetzt im Sommer, da war es doch einige Tage so richtig heiß. So heiß, dass man eigentlich nur noch, also zumindest ich, so von Schatten zu Schatten gelaufen ist. Und wenn ich mal warten musste, schaute ich immer schon, wo ist der nächste Schatten, dass ich ja nicht an der Sonne warten muss. Und dann hatte man trotzdem so einen richtig großen Durst, einen ganz trockenen Mund. Oh, wie habe ich mich gefreut, so auf ein Glas kühles Wasser. Die Bibel spricht auch von einem Durst bei uns. Wir Menschen haben neben dem körperlichen Durst, aber eben auch einen innerlichen Durst, einen seelischen Durst. Und dieser innere Durst, der hat seinen Ursprung darin, dass wir eigentlich für Gemeinschaft mit Gott geschaffen sind, für die Gemeinschaft. Wir sehnen uns nach Gott und dass wir mit ihm wieder Gemeinschaft haben dürfen. Vielleicht eben gerade so wie Adam und Eva da im Garten Eden oder mit Gott Gemeinschaft haben, mit ihm gewandelt sind. Was für eine schöne Vorstellung. Ja, wir sehnen uns nach Gemeinschaft, die wir mit Gott haben können. Und jetzt gibt es Menschen, die kennen Gott noch nicht oder lehnen ihn auch bewusst ab. Auch das gibt es ja. Und das sind Menschen, die zwar ihre Sehnsucht, ihren innerlichen Durst spüren, aber ihn nicht löschen können, weil sie bräuchten dafür unbedingt Gott. Denn nur er kann ihnen das Wasser, das es braucht, um diesen innerlichen Durst zu stillen, geben. Nur bei ihm finden wir wirklich eben dann die Erfüllung von dieser Sehnsucht. Also das sind so die einen, die Gott noch nicht kennen oder halt ablehnen. Aber was ist mit Menschen, die Gott schon kennen und mit ihm leben? Was ist also mit dir und mit mir? Wir sehnen uns auch nach Gott. Wir dürfen ihn zwar kennen und mit ihm reden und sein Eingreifen bei uns immer wieder spüren, aber die Sehnsucht nach mehr von ihm, die bleibt doch auch bei uns. Und das sage nicht einfach ich als Simon, sondern das sagt ein Hirte, der schon von einiger Zeit gelebt hatte und der dann auch König wurde. Ihr wisst schon, David. Und ich bringe euch da mal einen Psalm mit. Psalm 42, die Verse 2 bis 3. Da schreibt David, wie eine Hirschkuh im trockenen Bachtal nach frischem Wasser schreit. Also er war schon poetischer unterwegs als ich. So sehne ich mich, Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem Gott meines Lebens. Wann darf ich zum Tempel kommen, um das Angesicht Gottes schauen? Oder noch in einem anderen Psalm, Psalm 63, 2, da steht, Gott, du bist mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Leib schmachtet nach dir im dürren Land. Er lechzt nach Wasser, aber es ist keines da. Nur schon zu wissen, dass wir Christen weiterhin uns auch nach Gott sehnen, das finde ich wichtig. Vielleicht hätte ich schon viel früher mal darüber sprechen sollen, dass das wichtig ist, dass auch wir uns weiterhin nach Gott sehnen. Ja, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du zwar ein Kind Gottes und dann könnte man sagen, ja gut, du bist jetzt am Ziel, du bist ein Kind Gottes, aber sehnt sich ein Kind nicht trotzdem auch nach seinem Vater? Immer wieder. Manchmal denken wir vielleicht, dass wir diese Sehnsucht nicht mehr haben dürfen. Und das stimmt natürlich nicht. Mach dir keine Sorgen, wenn du weiterhin wie König David dich nach Gott sehnst. Es wäre viel schlimmer, wenn du diese Sehnsucht gar nicht hättest. Das wäre besorgniserregend. Also halten wir fest, dass auch wir Christen die Sehnsucht, das Verlangen nach Gott haben, ja haben sollen. Wir wünschen uns mehr von ihm, mehr vom Gottes Wesen zu verstehen, mehr Nähe zu ihm, mehr mit ihm zu leben, einfach irgendwie ein vollumfängliches Mehr. Gott ist ja schwierig genau zu ergreifen, aber so das Mehr von oder näher bei Gott, das ist tief in uns drin. Und das geht in allen Bereichen so. Und dieser Wunsch, der ist gut. Es ist ein Zeichen eben eines gesunden Glaubens, diese Sehnsucht. Aber müssen wir dann diese Sehnsucht nach unserem himmlischen Vater jetzt einfach aushalten? Also jetzt haben wir gesagt, okay, es ist gut, dass wir sie haben, aber müssen wir sie einfach aushalten? Ja und nein, wie so oft im Leben. Hä? Ja und nein. Das Ja, weil ich glaube, dass erst in der Ewigkeit diese Sehnsucht vollumfänglich gestillt sein wird. Erst dann sind wir so am Ziel. Erst dann wird das Paradies vollendet sein, was da schon im Garten Eden sich zeigte. Erst dann werden wir, wie Adam und Eva, mit Gott so die innigste, intimste Gemeinschaft haben. Erst dann werden wir ganz bei ihm sein. Und bei das Nein in meiner Antwort ist es auch so, weil ich sage Nein, weil wir uns schon unterschiedlich stark nach Gott ausstrecken können. Ich möchte dazu zwei Bibelstellen anführen, die das vielleicht ein bisschen klarer machen. Zuerst Jeremia 29, da der Vers 13 und der Anfang von 14. Ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, dann lasse ich mich von euch finden. Es gibt schon so eine erste Indiz, dass Gott sich auch von uns finden lässt, dass wir Gott näher kommen können, wenn wir uns das wirklich wünschen, wenn wir uns wirklich danach ausstrecken. Und dann noch Johannes 7, Vers 37. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, da trat Jesus vor die Menschenmenge und rief laut, wer Durst hat, soll zu mir kommen und es soll trinken, wer an mich glaubt, darum steht da das Es. Und es soll trinken, wer an mich glaubt. Das sind zwei wichtige Punkte, die aufzeigen, dass sich Gott A finden lässt, wenn wir ihn suchen, und dass wir, wenn wir durstig sind, also eben dieser innere Durst, diese Sehnsucht nach Gott, unbedingt zu Jesus kommen sollen. Und jetzt lesen wir gerade diesen Abschnitt aus Johannes 7, oft so, als würde das eben nur für Menschen gelten, die noch keine Kinder Gottes sind. Ja, aber hatte David nicht einen festen Glauben an seinen himmlischen Vater und trotzdem eine große Sehnsucht nach ihm? Doch, das haben wir ja vorher so gelesen. Oder eben anders gesagt, auch wir, die wir schon glauben, dürfen mit unserem Durst immer wieder zu Jesus kommen. Er stillt ihn nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Und klar ist auch, diese Stelle, die bezieht sich dann, wenn man weiterliest, schnell auch auf den Heiligen Geist. Und dann könnte man sagen, ja, aber wir haben ja heute den Heiligen Geist. Darum ist doch unser Durst eh gestillt. Hey, hatte der König David nicht auch den Heiligen Geist als König im Alten Testament? Doch, hatte er. Und trotzdem war er weiterhin durstig und hatte weiterhin diese Sehnsucht nach Gott. Also auch das Argument zieht nicht. Ich glaube darum, dass auch dieser Vers hier auch für uns Kinder Gottes gilt. Wer Durst hat, der soll, oder wer Durst hat und sich nach Gott sehnt, der soll zu Jesus Christus kommen, seine Nähe suchen. Und wenn wir dann noch den Vers 38 dazu nehmen, dann wird es vielleicht noch ein bisschen klarer. Aber, und es soll trinken, wer an mich glaubt, so sagt es die Heilige Schrift, Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Inneren fließen. Dank dem Heiligen Geist fließen Ströme lebendiges Wasser aus unserem Inneren hinaus. Jesus ist die Quelle dieser Ströme, aber sie fließen auch durch uns hindurch. Und damit kommen wir natürlich mit diesen Strömen, die auch durch uns hindurchfließen, so langsam wieder zur Evangelisation zurück und versuchen das alles irgendwie jetzt zusammenzubringen, diese Sehnsucht und die Evangelisation. Sprechen wir zuerst noch aber darüber, was denn passiert, wenn sich jemand wirklich bekehrt. Und vielleicht kannst du ja auch an dein Leben zurückdenken, was ist da passiert, als du dein Leben Jesus übergeben hast. Was passiert denn alles, wenn sich jemand bekehrt? Komm, wir sammeln mal.
Fröhlich.
Fröhlich, Freude.
Sündenerkenntnis.
Sündenerkenntnis. Und was auch gleich noch, wenn wir zum Thema Sünde reden? Vergebung erlangen wir bei der Bekehrung. Ein Sinn im Leben, sehr schön. Wir fangen an, weiter zu erzählen. Ja?
Der
Himmel jubelt, sehr gut, ja. Ich habe noch so Wiederherstellung der Würde für mich aufgeschrieben. Wir bekommen eine große Gerechtigkeit oder eine vollwertige Gerechtigkeit. Ein neuer Mensch, spricht die Bibel davon, werden wir. Das ewiges Leben wurde, glaube ich, schon gesagt. Der Punkt, wo es mir jetzt in dem Moment gibt, der wurde von dir genannt, der Himmel jubelt. Und es gibt dazu in Lukas 15 gleich zwei Verse. Zuerst, ich lese euch mal Vers 7. Das sage ich euch, genauso freut sich Gott im Himmel über einen Sünder, der sein Leben ändert. Er freut sich mehr als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern. Und dann noch der Vers 10. Das sage ich euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen Sünder, der sein Leben ändert. Der Himmel, Gott, die Engel, alle freuen sich, wenn jemand sich bekehrt. Es ist ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen, dass wir das fest im Hinterkopf behalten. Weil da, wo so eine Freude herrscht, ich meine, das muss man sich schon mal vorstellen, der Himmel, der jubelt, da möchte ich doch auch dabei sein, oder? Also wenn ich die Chance hätte, da dabei zu sein, wo so eine Freude herrscht, da möchte ich auch dabei sein. Da, wo jemand zum Glauben kommt und der Himmel darüber jubelt, da wirkt der Heilige Geist. Das ist einer der Orte, wo ich Gottes Wirken so erleben kann. Da, wo sich jemand bekehrt. Da passiert was, da wirkt in dem Moment Gott und da jubelt der Himmel dazu. Und da dabei zu sein, das ist, muss großartig sein. Ist großartig. Die, die das schon mal erleben durften, die wissen das. Und wenn ich da sein darf, da sein kann, wo Gott gerade so am Wirken ist, dann bin ich irgendwie nah bei Gott und dann wird ein Teil dieser Sehnsucht, die ich in mir habe, einfach gestillt. Und vielleicht fragt ihr euch, ja, was hat meine Sehnsucht nach Gott mit Evangelisation zu tun? Stellt euch vor, ihr seid bei einem großen Konzert von einer Band oder von einem Musiker, wo ihr sehr gut kennt. Ihr habt die Lieder schon 100 Mal auf Spotify oder auf CD gehört. Ihr könnt jedes Lied schon auswendig mitsingen und eigentlich ist euch jede Liedzeile total bekannt. Und selbst wenn der Band oder der Sänger einen Blackout hättet, ihr könntet auf die Bühne und könntet weiter singen, wenn ihr dann so gut singen könnt. Aber der Unterschied ist, ob ihr das zu Hause hört oder dann live an einem Konzert seid, dass die Band jetzt auf der Bühne steht und die Musik so richtig durch den Raum vibriert und ihr die Energie des Künstlers spüren dürft. Es ist alles anders, obwohl es eigentlich die gleichen Lieder sind. Habt ihr das auch schon mal, so ein Live-Konzert, oder? Das ist ein totales anderes Erlebnis, wie einfach die gleiche Musik zu Hause hören. Und so ähnlich ist es, wenn wir erleben dürfen, wie ein Mensch sein Leben Jesus anvertraut. Dann erleben wir quasi live, wie Gott gerade am Arbeiten ist. Wir wissen schon, Gott ist groß, Gott ist gnädig, das wissen wir auch. Gott verändert Leben, auch das wissen wir. Aber in dem Moment zu sehen, quasi wie das jetzt live passiert, in dem Moment in der ersten Reihe zu sein, wie Gott wirkt, hey, das ist großartig. Und genau das stillt zumindest zu einem Teil diese Sehnsucht, die wir haben, dass wir mehr von Gott möchten, dass wir näher bei ihm sein möchten. Evangelisation ist also nicht nur ein Auftrag, es ist einer der Orte, wo unsere Sehnsucht nach Gott, ich würde sagen, besonders erfüllt wird. Und ich sage einer der Orte, es ist selbstverständlich nicht der einzige. Wir alle haben diese Sehnsucht nach Gott, nach mehr von Gott, und genau da, wo Menschen zum Glauben kommen, dürfen wir eben das Wirken live miterleben. Und hey, wenn wir diesen Ort schon kennen, wo wir das miterleben dürfen, dann ist es doch auch naheliegend, dass wir diesen Ort aufsuchen. Ja, sogar mithelfen, dass solche Orte entstehen dürfen. Das macht Sinn, dass wir da dann mit dabei sind. Und natürlich eben, ich habe es schon gesagt, begegnet uns Gott auch an anderen Orten, zum Beispiel in der stillen Zeit, im Gebet, im Gottesdienst. Und das ist gut, dass er uns da begegnet. Aber zusätzlich begegnet er uns eben auch da, wo Menschen ihr Leben Jesus übergeben. Lasst uns mal noch nachlesen, wie es zum Beispiel in Philippi war, als sich da der Gefängniswärter bekehrte. Ich kann auch ein bisschen Apostelgeschichte bringen, Andreas. Apostelgeschichte 16, Vers 33 und 34. In dieser Nacht, noch in derselben Stunde, nahm der Wärter Paulus und Silas zu sich. Er wusch ihnen die Wunden aus, dann ließ er sich umgehend taufen mit allen, die bei ihm lebten. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und lud sie zum Essen ein. Die ganze Hausgemeinschaft freute sich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Und generell wird diese Freude an verschiedenen Stellen in der Bibel immer wieder beschrieben, natürlich auch oft in der Apostelgeschichte. Darum habe ich es mir nicht nehmen lassen und gleich noch eine zweite Stelle herausgesucht. Apostelgeschichte 13. Wir reisen nach Antiochia. Vers 48. Als die Menschen aus den anderen Völkern das hörten, freuten sie sich. Paulus und Silas waren da dran am Predigen. Sie priesen den Herrn für diese Botschaft. Alle, die für das ewige Leben bestimmt waren, kamen zum Glauben. Und dann Vers 52. Aber die Jünger, die sie in Antiochia gewonnen hatten, wurden von Freude erfüllt und der Heilige Geist kam auf sie herab. Ich hoffe, es ist klar geworden, worauf ich hinaus will. Wir alle sehnen uns nach mehr von Gott. Er ist so unbegreiflich groß und unfassbar für uns. Kein Wunder, wollen wir da immer wie tiefer eintauchen in Gott. Seine Liebe, seine Gnade, die sind so wundervoll. Logisch möchten wir da eben ganz eintauchen. Und diese Sehnsucht, die ist etwas Natürliches, auch für uns Christen. Du darfst dich freuen, diese Sehnsucht zu haben. Doch leider geben wir uns oft mit wenig zufrieden, meinen, dass wir halt nicht mehr haben können oder dürfen, vielleicht auch nicht mehr erleben können oder dürfen mit Gott. Doch es gibt sehr wohl Momente, wo das Himmelreich diese Erde durchdringt. Unter anderem eben immer dann, wenn jemand sein Leben Jesus übergibt. Das ist so ein Moment, wo der ganze Himmel jubelt, und der auch uns Christen mit Freude erfüllt. Das sind Momente, wo man Gott beim Arbeiten zuschauen kann. Und wir verstehen zwar nicht immer ganz genau, was er macht oder was da abgeht, aber wir dürfen erleben, wie er wirkt. Und das ist schon ein großes Vorrecht. Und das wiederum, das stillt eben unsere Sehnsucht nach ihm. Oder anders gesagt, wenn für dich bis jetzt Evangelisation ein Kampf, ein Frust oder sogar so das chronische, schlechte Bauchgefühl, schlechte Gewissen war, dann wird es Zeit, dass du dich von dieser alten Sichtweise verabschiedest. Nimm die neue Sichtweise an, denn immer wenn Menschen in Kontakt mit Jesus kommen, dann ist es gut, wenn du da dabei sein kannst, irgendwie, und erleben kannst, was da passiert. Dann lebe ich meinen Auftrag nicht einfach nur aus einem Pflichtgefühl heraus, habe ich mir so überlegt, wenn das passiert, wenn ich da dabei bin. Und du musst auch sagen, dann lebst du deinen Auftrag nicht einfach nur, weil der Pastor mal gesagt hat, du musst dann auch missionarisch sein und evangelistisch sein, du musst das, sondern der Punkt ist ja, du lebst dann diesen Auftrag, weil du deiner Sehnsucht auch nachgibst, weil du dir wünschst, ganz nah bei Gott zu sein und weil du weißt, dass das einer dieser Momente ist, wo du das auch sein kannst. Darum ist es wichtig, dass wir dieser Sehnsucht Raum geben und erkennen, dass es gut ist, dass wir dort nahe bei Gott sein können. Immer dann, wenn er am Wirken ist. Und eben die schlechten Gefühle, die dürfen wir auf die Seite schieben und wir dürfen vielmehr so der Vorfreude Platz geben, eine richtige Freude, Gott zu erleben. Wer will das nicht? Freude statt einem Pflichtgefühl oder einem schlechten Wissen. Gewissen habe ich mir überlegt. Also überall, wo ich mal so schlechte Gewissen habe, da würde ich das ja gerne gegen die Freude eintauschen. Und ich finde, hier ist es wirklich möglich, dass wir diesen Tausch machen. Stellt euch mal vor, ihr dürft dabei sein, wenn jemand sein Leben Jesus übergibt. Vielleicht dürft ihr sogar tatkräftig mithelfen, mitbeten. Einfach mit dabei sein. Das ist so oder so ein heiliger Moment. Wenn ein Mensch, der geschaffen wurde für die Gemeinschaft mit Gott, quasi umkehrt, das Alte hinter sich lässt, die Rebellion aufgibt und sich Gott zuwendet. Und dann dürft ihr dabei sein, wenn dann der Himmel jubelt. Dann bin ich in der ersten Reihe, wenn Gott sein Reich baut, ganz vorne und ganz nah bei ihm. Ich habe schon erwähnt, das ist nicht der einzige Ort. Also behalte auch die anderen Orte, dein Gebet, deine stille Zeit, die Momente, wo du ganz intim mit Gott bist, natürlich bei. Verzichte nicht auf die Momente. Aber es wäre auch komisch, auf den Moment zu verzichten, wo jemand sein Leben Jesus übergibt und zu sagen, hey, das suche ich gar nicht. Der Himmel soll ruhig jubeln, mich braucht es dazu nicht. Was für eine falsche Zurückhaltung. Wenn der Himmel jubelt, will ich auch dabei sein und auch mitjubeln. Es braucht beides. Ich hoffe, ich kann dir so mit dieser neuen Sicht Freude statt bloß Pflicht dieser Sehnsucht nachzugeben, weil wir wissen, dass das so ein Moment ist, wo die Sehnsucht auch gestillt wird. Ich kann dir damit Mut machen, dich vielleicht ganz neu der Evangelisation hinzugeben oder sagen, hey, es ist vielleicht nach wie vor nicht so, dass ich jetzt der Mutigste, die Mutigste bin und alle anspreche, aber ich will diesem schlechten Gefühl keinen Platz mehr geben, sondern ich möchte dabei sein und mich miterfreuen, wenn das passiert. Und vielleicht finde ich wirklich auch Menschen, die ich sogar einladen kann, finde ich wirklich Gelegenheiten, wo ich trotzdem, dass ich mich nicht so richtig getraue, mal wieder Jesus bezeugen kann und einfach etwas von ihm weitergeben kann. Weil vielleicht ja dann doch so ein Moment entsteht, wo jemand sein Leben Jesus übergibt. Also, schau es nicht mehr als Pflicht an, sondern schau es als Chance an, mit dem Himmel mitjubeln zu dürfen bei der Evangelisation. Ich bete mit uns. Jesus Christus, ich danke dir. Manchmal ist es gut, wenn du uns so aufzeigst, dass wir vielleicht gewisse Dinge von der falschen Seite her anpacken. Eben nur über die Pflicht Sachen anschauen und gar nicht über das, was sie uns dann eigentlich auch bringen, wie sie uns beschenken, was sie in uns dabei hervorbringen, was da Gutes entsteht. oder was für eine große Freude entsteht und woran wir teilhaben dürfen. Und Jesus, ich bitte dich, gerade bei der Evangelisation, die wirklich für viele so ein wirklich schwieriges Thema ist, dass wir da das alte Wissen zurücklassen dürfen und immer mehr uns dieser Freude zuwenden dürfen. Das nächste Mal, Jesus, wo dir das Stichwort Evangelisation fällt, bitte ich dich, dass uns das in den Sinn kommt. Nicht, oh ja, das müsste ich auch noch, sondern hey, da wirkt Gott, da möchte ich dabei sein. Ich danke dir, wenn du uns hilfst, zu dieser neuen Sichtweise zu kommen. Amen.